Oktober 2008. Ein Radfahrer findet im Völkermarkt der Stadtwald eine Frauenleiche. Die Identität der von mehreren Schüssen getöteten Frau kann erst 2012 geklärt werden. Doch es sollte mehr als weitere 10 Jahre dauern, bis der Täter gefasst wird. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Gnes und ich spreche heute mit meiner Kollegin in Kärnten, Claudia Bär-Odebrecht, die sich über ein Jahrzehnt mit diesem spektakulären Fall beschäftigt hat. Hallo und danke, dass du dir die Zeit für den Podcast nimmst.
Hallo, servus.
Ja, der Mord an der damals 49-jährigen Italienerin Anna T. ereignete sich vor 15 Jahren im Völkermarkt. Bei allen, die Delikt schon länger hören, wird das jetzt vielleicht klingeln, und zwar, weil wir über diesen Fall schon eine Folge gemacht haben. Die ist im Oktober 2022 erschienen, und zwar unter dem Titel Der rätselhafte Tod von Anna T. Und ich habe mich damals mit dem langjährigen Kärntner Kriminalreporter und deinem Kollegen Peter Kimmeswenger darüber unterhalten. Doch damals war das noch ein Cold Case. Heute ist dieser Fall geklärt und der Täter ist jetzt bereits für diesen Mord verurteilt, rechtskräftig und auch in Haft. Und wie es dazu gekommen ist, das wirst du uns heute erzählen. Aber zuvor gehen wir vielleicht für alle, die mit den Umständen dieses Verbrechens nicht vertraut sind oder zum Auffrischen der Erinnerung, zurück in das Jahr 2008. Und zwar am 5. Oktober. Da war der Mountainbiker Rudolf P. im Stadtwald bei Völkermarkt unterwegs, als er diese grausame Entdeckung gemacht hat. Wie war das?
Ja, er war mit seinem Mountainbike im Stadtwald unterwegs und plötzlich hat er dann hinter dem Baum etwas Seltsames gesehen und hat gestoppt. Und er hat gedacht, es ist eine Schaufensterpuppe. Doch in Wahrheit, wie er dann näher gekommen ist, hat er gesehen, dass es der leblose Körper einer weiblichen Person war. Und der Anblick war so verstörend, dass selbst erfahrene Kriminalisten heute noch nicht wirklich darüber sprechen wollen. Und die Gerichtsmedizinerin hat auch zunächst einmal das Alter der Toten auf 20 Jahre geschätzt. Heute wissen wir ja, dass die Anna damals 49 Jahre alt war. Die Art der Tötung war damals in Kärnten beispiellos. Sie wird als Übertötung oder Overkill bezeichnet. Das ist ein Begriff aus der Kriminalistik, der verwendet wird, wenn bei einem Tötungsdelikt der Täter gegenüber dem Opfer deutlich mehr Gewalt anwendet, als zur eigentlichen Tötung nötig gewesen wäre. Die Frau wurde nämlich nicht nur mit 4 Schüssen aus einer Pistole getötet, ein Schuss war ja sogar ein Kopfschuss. Der Frau wurde zuvor auch mehrfach auf den Kopf geschlagen und sie wurde stark gewürgt. Danach hat der Täter auch noch ihren Leichnam mit Benzin übergossen und sie angezündet. Und aufgrund dieser Ausführungen der Tat hat vieles damals darauf hingedeutet, dass es sich um einen Mafiamord handeln könnte. Und davon haben wir dann in den ersten Jahren auch immer wieder berichtet und unter dieser Bezeichnung Mafiamord auch berichtet darüber. Durch den nach der Tötung einsetzenden Regen ging der Plan des Täters, alle Spuren zu verwischen, nicht auf. Der Leichnam wurde nicht vollständig verbrannt. Die Ermittlungen gestalteten sich aber trotzdem als äußerst schwierig. Das Opfer konnte nicht identifiziert werden, obwohl man Abdrücke von allen 10 Fingern hatte und obwohl diese Abdrücke in der europäischen Datenbank eingespeist worden sind. Trotzdem ging überhaupt nichts weiter in dem Fall. Niemand wusste, wer die Frau war. Die Polizei hat dann sogar eine Fotorekonstruktion des Gesichtes des Opfers veröffentlicht, was eigentlich so gut wie nie vorkommt. Und das Bild wurde europaweit in den Medien veröffentlicht, doch es brachte keine Hinweise. Die Frau schien von niemandem vermisst zu werden. Auch die am Tatort sichergestellten Gegenstände, das war zum Beispiel eine teure Halskette oder eine optische Designerbrille und es gab auch Reifenspuren eines Autos oder auch Plastikteile eines Autos, brachten die Ermittler keinen Schritt weiter. Auch die am Leichnam gesicherte Spermaspur führte zu keinem Durchbruch in diesem Fall. Er blieb total rätselhaft, also es ging gar nichts weiter.
Also sehr viele Fragen von Anfang an in diesem Fall, aber wie kann man sich das erklären? Fingerabdrücke und Spermaspuren waren ja vorhanden und trotzdem wurden weder Täter noch Opfer jahrelang nicht identifiziert. Ist das nicht ungewöhnlich, dass so viele Fakten am Tisch liegen und dass trotzdem nichts weitergeht?
Ja, das ist total ungewöhnlich und das ist sicher kein Vorzeigefall für eine grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung innerhalb der Europäischen Union, weil Täter und Opfer lebten in Italien und nicht irgendwo in China. Die späte Identifizierung ist unverständlich und ist auch heute in Zeiten wie diesen nicht mehr hinnehmbar. Einer der Gründe für das Problem scheint das unterschiedliche Datenbanksystem zu sein. Österreich verfügt im Gegensatz zu Italien seit 1997 über eine nationale DNA-Datenbank, die gehört mittlerweile überhaupt zu den größten der Welt. Und DNA-Abgleiche erfolgen international über Interpol und über den Prümer Datenverbund. Und der Datenverbund ermöglicht es Ländern, also deren Polizei- und Strafverfolgungsbehörden können direkt auf bestimmte Datenbanken zugreifen, die von den Behörden der anderen Vertragsstaaten geführt werden, beispielsweise DNA- und Fingerabdruckdateien. In Italien ist das anders. In Italien gibt es keine zentrale DNA-Datenbank, sondern da hat jede Region ihre eigene Datenbank. Und Italien war zumindest bis 2020 nicht im europäischen Datenverbund und erlaubte keinen automatischen Datenaustausch. Und das bedeutete jetzt für unsere Kriminalisten, sie mussten Fingerabdrücke und DNA, und in diesem Fall hatten sie ja den konkreten Verdacht beim Opfer sofort gehabt, dass es eine Italienerin sein musste, und zwar aufgrund ihres Gebisses. Sie mussten Fingerabdrücke und das DNA-Profil, das sie vom Täter eigentlich hatten, immer an jede Region schicken, so auf konventionelle Weise, und immer hoffen, dass es dann eine Reaktion gibt. Es hat aber nie eine Reaktion gegeben. Und ein Polizist hat mir gesagt, wir hatten die Hoffnung aber nie aufgegeben, dass wir irgendwann einmal in der richtigen Region sind und dann auch wirklich zum richtigen Beamten kommen. Und das war 2012 dann zum ersten Mal der Fall.
Eine Menge Fragen haben wir schon gesagt in diesem Fall und wie du gerade beschrieben hast, eine Menge Hürden auch, die sich da den Ermittlern präsentiert haben. Wer vielleicht sich jetzt noch für diese Details interessiert, was unmittelbar nach dem Mord passiert ist und wie genau man eben über die Handschrift des Zahnarztes, will ich jetzt sagen, dann auf diese Spur gekommen ist und so die Anna T. identifizieren könnte, der möge sich den anderen Podcast, den ich zuvor erwähnt habe, nochmal anhören. Da wird das alles etwas detailreicher erklärt. Aber du hast jetzt schon gesagt, 2012 gab es dann einen Durchbruch.
Genau, 4 Jahre nach der Tat kam dann die Meldung von Interpol in Rom. Die Behörde teilte dann den Kärntner mit, dass es sich bei den Fingerabdrücken der unbekannten Toten vom Völkermarkt um die Fingerabdrücke der in Italien vermissten Anna T. handelt. Jetzt wusste man endlich, wer das Opfer war. Und wer war das Opfer? Die Anna wuchs in einer Großfamilie in Sardinien auf und zog bereits mit 16 Jahren nach Turin. Sie war laut ihrer Schwester immer ein Freigeist und eine Rebellin gewesen. Sie hat in Turin dann als Buchmacherin gearbeitet, hat in Spielerkreisen verkehrt und hat selber auch gerne gespielt. Ihr erster Ehemann war ihre große Liebe. Er ist dann an einer Überdosis Drogen gestorben. Und 2005 hat sie dann den Marokkaner Amir kennengelernt. Amir ist nicht der richtige Name. Wir haben den Namen aus Datenschutzgründen für den Podcast geändert. Auf jeden Fall gingen Amir und Anna eine Beziehung ein. Und die verwitwete Anna suchte da jetzt nur eine ungebundene Affäre, aber der Amir wollte mehr. Er wollte sie sogar heiraten. 2006 haben sie sich getrennt, aber sie blieben weiterhin in Kontakt. 2007 hat die Anna einen Afrikaner geheiratet. Es soll sich laut der italienischen Polizei um eine Scheinehe gehandelt haben. Anna war zum Zeitpunkt ihres Todes, das haben wir eh schon gehört, 49 Jahre alt und sie hat keine Kinder gehabt.
Selbst nachdem man wusste, um wen es sich bei dem Opfer handelte, hat es 10 weitere Jahre gedauert. Also gut 14 Jahre nach der ursprünglichen Tat oder 15 Jahre nach der ursprünglichen Tat, bis es auch beim Täter einen Durchbruch gab, nämlich einen DNA-Treffer. Und du hast schon vorher gesagt, das ist nicht einfach in Italien. Warum dann plötzlich doch?
Das können die Ermittler bis heute nicht erklären. Es ist wirklich wie aus heiterem Himmel gekommen, dass die Italiener sich gemeldet haben und es diesen DNA-Treffer gegeben hat. Weil in Wahrheit hat man sich ja jahrelang nicht mehr mit diesem Fall beschäftigt und es hat keine Ermittlungen mehr gegeben. Bei diesem DNA-Treffer hat es sich eben um das Sperma gehandelt, das man damals an der Leiche sicherstellen konnte. Dieses Sperma wurde einem Marokkaner zugeordnet, der zum damaligen Zeitpunkt in Turin eine mehrjährige Haftstrafe abgesessen ist. Es handelt sich um den 48-jährigen Amir. Und man muss sich das auch wirklich vorstellen. Amir ist seit 2005 immer wieder straffällig geworden, war immer wieder vor Gericht und seine DNA war im italienischen DNA-System. Und trotzdem hat es so lange gedauert, bis es diesen DNA-Treffer für Kärnten, eben für die Kärntner Ermittler tatsächlich gegeben hat. Für die Kärntner Polizei war jetzt klar, dass Amir der letzte Freund des Opfers war, weil er eben kurz vor ihrem Tod noch mit ihr Geschlechtsverkehr hatte. Die Kriminalisten fuhren dann nach Turin, befragten ihn, aber er war wenig kooperativ, hat alle Vorwürfe bestritten und hat dann sogar angegeben, Anna gar nicht zu kennen. Aber jetzt konnten eben die Kriminalisten vom Landeskriminalamt Kärnten dann doch Umfeldermittlungen machen. Sie wussten jetzt, wer das Opfer ist, sie wussten, wer der mutmaßliche Täter ist. Und so erhärtete sich dann bald der Verdacht, ja, er könnte tatsächlich der Mörder sein. 2022 wurde er ausgeliefert an Österreich und 2023 fand dann der Mordprozess statt.
Und wer ist dieser Amir? Was weißt du über ihn?
Amir wuchs in Marokko auf. Er machte Matura und studierte 3 Jahre lang Wirtschaft an einer Universität in Marokko. Und 2001 reiste er illegal nach Italien, wo er keinen festen Wohnsitz hatte, sondern laufend bei Bekannten Unterschlupf fand. Er hielt sich dann mit Gelegenheitsarbeiten als Maler und Anstreicher über Wasser, aber seinen Hauptlebensunterhalt bestritt er mit schwerem Drogenhandel. Er führte ein luxuriöses Leben, hatte aber sein ganzes Leben lang nie legal Geld verdient. Seit 2004 wird er immer wieder vor allem wegen Drogendelikten in Italien verurteilt. 2007 hat er dann in Spanien eine Frau geheiratet zum Schein. Und es ist irgendwie ein bisschen eigenartig, aber im gleichen Jahr hat auch die Anna zum Schein geheiratet. Mhm. Also beide sind Scheinehen eingegangen und beide sind trotzdem nicht voneinander losgekommen.
Ja, und zum Prozess kam es dann im Mai 2023 und zwar am Landesgericht Klagenfurt. Du warst dort, wie war das damals?
Der Gerichtssaal war total voll und das Medieninteresse natürlich sehr groß. Man hatte so einen Fall, der nach 15 Jahren verhandelt wird, ist ja ganz selten. Und alle waren gespannt, wie schaut der Mensch aus, der zu so einem grausamen Verbrechen fähig sein kann. Was wird das sagen? Was ist sein Motiv? Und es war natürlich auch spannend, ob man ihm den Mord beweisen wird können nach 15 Jahren. Welche Spuren hat man? Also es war sehr spannend von Anfang an. Am Anfang gab es dann gleich eine Überraschung. Für uns Medienvertreter war es dann eher eine Enttäuschung. Amir macht er nämlich von seinem Recht Gebrauch, keine Aussage zu machen. Und er hat tatsächlich in der gesamten Verhandlung kein einziges Wort gesagt, hat immer nur auf seinen Anwalt verwiesen und hat die gesamte Verhandlung ohne sichtbare Regung verfolgt. Jetzt muss man sagen, Schweigen, ja, das ist ein gutes Recht. Diese Strategie der Verteidigung ist für solche Mordprozesse doch recht ungewöhnlich. Schweigen bedeutet jetzt nicht, dass man sagen kann, ja, das Schweigen ist eine Art Schuldeingeständnis. Die Anklage muss die Schuld des Angeklagten beweisen und die Geschworenen davon überzeugen.
Und nicht umgekehrt, dass er seine Unschuld beweisen muss, ja?
Genau. Und in dem Fall gab es nur Indizien. Also wir haben nichts von ihm gehört.
Das heißt, diese Spermaspur, die man gefunden hat, die ist ja auch kein Beweis. Die besagt nur, dass die eben, bevor sie gestorben ist, Geschlechtsverkehr hatten, aber eben nichts darüber, ob er jetzt den Abzug dieser Waffe gedrückt hat.
Genau. Die Staatsanwältin sprach dann angesichts der heftigen Gewalt der Tatausführung von einem Overkill. Der Angeklagte sagte, sie habe alles getan, um die Identität der Toten zu verschleiern, weil der Verdacht natürlich zuerst einmal auf ihren Freund fallen würde. Er hat eben versucht zu verschleiern, dass es sich um eine Beziehungstat aus Eifersucht handelt. Das ist natürlich für ihn günstig gewesen, dass alle gedacht haben, es ist ein Mafiamord. Die Staatsanwältin zeigte den Geschworenen Fotos vom Leichnam, damit diese wissen, worüber sie urteilen sollen. Und sie sagte ihnen auch, es gäbe viele Indizien, die alle aber auf ihn deuten würden. Es gäbe keinen Zufallstäter und ein Zufallstäter wäre eben zu viel Zufall. Und man soll sich nicht täuschen lassen. Dieser Mann, das hat sie gesagt, ist charmant, gepflegt und intelligent, aber in Wahrheit ist er schwerst kriminell. Der Verteidiger sah das natürlich alles ganz anders und er sprach von einem reinen Indizienprozess, wo es überhaupt keinen Beweis für die Schuld seines Mandanten gibt. Die DNA passe zwar zu seinem Mandanten, aber er habe mit der Anna überhaupt keine richtige Beziehung gehabt und nur gelegentlich sexuell verkehrt. Und dann hat er eben gemeint, naja, er hätte ein Gutachten, das würde eben sagen, dass Sperma im Körper einer toten Frau bis zu mehreren Tagen oder Wochen sogar noch nachweisbar ist und bei einer lebenden Frau bis zu 48 Stunden. Die Anklage sagt, das ist nicht möglich. Sperma im Körper einer lebenden Frau hält sich nicht länger als 24 Stunden. Also das war recht spannend. Als Täter kämen ganz andere in Frage, sagte dann der Verteidiger. Und die Tote habe Spielschulden gehabt. Und es könnte ja sein, dass sie jemand aus dem Milieu getötet hat. Oder vielleicht ist sie sogar Opfer eines Serienmörders geworden. Ja, mein Mandant ist kein guter Mensch. Er hat viele Vorstrafen und hat auch immer wieder gelogen. Er ist ein Filou und hat keinen Rock ausgelassen. Aber Mord, nein, Mord, das, mit dem hat er nichts am Hut. Das war so seine Linie. Die Anklage gehört ins Reich der Fantasie. Und er hat dann auch immer wieder versucht, das Opfer in ein schiefes Licht zu rücken und hat auch immer wieder kritisiert die angebliche Einseitigkeit des Ermittlungsverfahrens. Und hat dann gemeint, ja, er versteht das ja, weil bei diesem scheußlichen Mord braucht man halt das Gesicht eines Mörders und es würde halt nur dieses Gesicht geben.
Also der wollte dort anknüpfen, wo es eh schon die Spekulationen gibt, nämlich von einem Mafia-Mord, von irgendwie vom Spielermilieu in diese Richtung sie rücken.
Genau. Ja.
Aber eine besondere Rolle in dem Prozess kam der Zwillingsschwester des Opfers zu, mit der du auch gesprochen hast. Wie erging es ihr vor Gericht?
Ich erinnere mich daran, dass die Schwester von der Anna sehr lange und teilweise sehr hart befragt worden ist. Ich hatte manchmal das Gefühl wirklich, dass eigentlich sie die Angeklagte ist, dass sie als Ersatz dafür, dass der Angeklagte nicht redet, jetzt muss sie ausführlich reden. Und die Italienerin redete, wie das Italiener gerne tun, nämlich viel und ohne Pause. Und die Übersetzung hatte da Mühe mitzukommen und sie hat auch nicht immer auf die Fragen des Richters konkret geantwortet und er sie immer wieder gerückt hat. Sie hat sehr ausführlich geredet und oft nicht konkret eben geantwortet. Sie hat sich oft nicht genau erinnern können an gewisse Dinge, aber ich habe mir dann immer gedacht, naja, ist ja kein Wunder. Ich meine, jetzt bin ich die Schwester des Opfers, sitze da nach 15 Jahren, muss ich mich daran erinnern können? Ich kann mich ja vielleicht, es gibt ja Details, die mir damals so unbedeutend erschienen sind, dass wer kann sich daran heute erinnern? Inhaltlich hat die Schwester von der Anna nicht sehr viel beigetragen aus meiner Sicht. Sie hatte den Angeklagten als jenen Freund ihrer Schwester identifizieren können. Sie hat ihn Jahre vor der Tat kennengelernt bei einem gemeinsamen Abendessen. Sie erzählte, dass es Anna anfangs sehr gut mit ihm gegangen ist, dass er sie finanziell unterstützt habe und sie den Luxus auch geliebt hätte. Aber sie war von ihm zunehmend gestresst und er sei sehr eifersüchtig gewesen. Sie wollte deshalb die Beziehung beenden. Er wollte sie heiraten. Und von Spielschulden hat sie nichts gewusst von der Anna. Also die Spielschulden, die dann der Verteidiger angeführt hat, also davon hat sie nichts gewusst.
Wir sind hier wie bei allen anderen schweren Straftaten in Österreich in einem Geschworenenprozess und die Geschworenen haben sich in diesem Fall nur kurz beraten und trotzdem war aber von Einstimmigkeit oder auch einer klaren Mehrheit keine Spur, was auch zu einem Freispruch hätte führen können. Wie war das?
Genau. Der Amir wurde bereits am ersten Verhandlungstag wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es waren ja ursprünglich 2 Tage anberaumt, aber der Nachmittag ist dann sehr zügig verlaufen. Die Geschworenen haben nur kurz beraten. Das ist für solche Prozesse eigentlich auch überraschend. 5 der 8 sahen die Schuld Amirs als erwiesen an und das ist denkbar knapp, denn hätte ein Geschworener anders entschieden oder hätte Zweifel gehabt, wäre Amir vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden. Denn wenn es 4-4 gibt, also Stimmengleichheit, dann gilt der Rechtsgrundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Warum die Geschworenen so knapp entschieden haben, das werden wir nicht mehr erfahren. Denn die Laienrichter müssen ihre Entscheidung nicht begründen im Gegensatz zu den Berufsrichtern. Das wird von der Richtervereinigung seit vielen Jahren kritisiert, die Geschworenenurteile grundsätzlich für nicht mehr zeitgemäß hält. Neben Österreich gibt es übrigens Geschworenengerichte nur noch in Belgien und Spanien. Ich erinnere mich an einen Fall, der das Problem mit den Laienrichtern sehr deutlich zeigt. 2016 wurde ein Kärntner Fußballspieler, der am Spielfeld den Hitlergruß gezeigt hatte, von Geschworenen einstimmig vom Verstoß gegen das Verbotsgesetz freigesprochen. Und ein Jahr später wurde er von 8 anderen Geschworenen wieder einstimmig schuldig gesprochen. Mhm. Also das kann man nicht verstehen. Amirs Verteidigung meldete sofort Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Die Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom OGH abgewiesen und die Strafe vom Oberlandesgericht Graz von lebenslänglich auf 20 Jahre reduziert. Damit ist Amir seit Jänner rechtskräftig verurteilt. Der Marokkaner muss die Strafe grundsätzlich in Österreich verbüßen, sofern nicht eine Übernahme der Strafvollstreckung beantragt und bewilligt wird. Das wäre eben frühestens nach der Hälfte der verbüßten Strafzeit möglich.
Nach dem Prozess hast du auch, oder beziehungsweise ihr, die ihr alle in diesem Fall geschrieben habt, mit der Schwester des Opfers gesprochen. Wie geht's ihr heute? Wie geht's ihr, nachdem diese Sache endlich juristisch abgeschlossen ist auch?
Also wir haben die Schwester über Facebook kontaktiert und dann hat sie dann tatsächlich ein paar Wochen später auf unsere Anfrage geantwortet. Und meine Kollegin Elisabeth Beoz, die perfekt Italienisch spricht, hat lange mit ihr telefoniert und wirklich ein sehr bewegendes Interview mit ihr gemacht. Sie hat erzählt, dass sie sehr froh ist, dass der Prozess in Österreich stattgefunden hat, dass wirklich sich alle sehr professionell und menschlich verhalten hätten und dass ohne die großartige Arbeit der Ermittler die Wahrheit nie ans Licht gekommen wäre. In Italien wäre das alles ganz anders, hat sie erzählt. Hier müsste die Justiz auch viel stärker werden. Hier wird jeden zweiten Tag eine Frau ermordet und nichts passiert. Und sie sagt, es kann nicht sein, dass Männer Frauen Gewalt antun, ohne dass es entsprechende Konsequenzen gäbe. Und zum Schluss hat sie meiner Kollegin gesagt, dass sie trotz all des Unglücks in ihrem Herzen Frieden gefunden hat und die Welt immer noch in Farbe sehen kann und sie sehr dankbar ist, dass Anna Gerechtigkeit widerfahren ist.
Ja, schön, dass es ihrer Schwester heute gut geht und auch, dass dieser Fall endlich abgeschlossen hat werden können. Claudia Bär-Odebrecht, ich danke dir, dass du uns diesen interessanten Fall mitgebracht hast und auch euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Ihr könnt zum Beispiel eine Rezension schreiben auf Apple Podcast. Ihr könnt uns auch ein paar Sterne vergeben auf den verschiedensten Plattformen, wo das möglich ist. Ihr könnt uns auch gerne kontaktieren mit Feedback, Lob, Kritik, was auch immer. Am besten schreibt ihr mir eine E-Mail an david.knees@kleinezeitung.at. Danke, Claudia.
Danke für die Einladung.
Und bis bald.